in meinem Schupro-Einsatz, wo wir das Wechselpraktikum hatten. Ja. Mit Weste und RSG sind wir dann rausgefahren. Und irgendein Kollege kam auf die Idee, lass uns doch einfach Baklava holen. So, und ich wunderte mich morgens, als ich abrüsten war, ich habe gesagt, warum ist denn eigentlich alles so schmattrig? Und ich hatte wirklich überall auf meiner Weste nur Baklava und ich dachte mir, ich habe das RSG sagen können. Ich habe gedacht, das kann ich doch so nicht abgeben. Wirklich erstmal irgendwie versucht, das wieder sauber zu machen. Dann meinte ich nur so zum Wok, hier. Es ist jetzt so semi-sauber, aber naja.
Es war Baklava ähnliche überall. Geschichte. Vor meiner letzten K1-Nacht habe ich gesagt, komm Leute, ich bringe irgendwie Essen für die Schicht mit und ich mache uns das nett hier. Und ich habe dann gesagt, ich mache einen Salat und ich mache einen Hummus für alle und ich backe Hefezöpfe. Und das habe ich auch getan und ich hatte das alles richtig schön ordentlich verpackt. Und da merkt man, glaube ich, dass der Schichtdienst mir dann doch ein bisschen zugesetzt hat zum Schluss. Ich kam auf die großartige Idee, die Schüssel, die verschließbar war, zu tragen und den Hummus, der nur mit Frischhaltefolie überdeckt war in dieser Glasschüssel, den habe ich in meinen Rucksack reingepackt. Hirntot, glaube ich, war ich zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich zur Dienststelle, hatte 1,5 Kilo Hummus mitgenommen und hatte, als ich an der Dienststelle angekommen war, 1 Kilo nur noch, weil das andere 1/2 Kilo war in meinem Rucksack verteilt. Und zwar genau auch die Schicht, wo das Ganze, weil ich habe das schön drapiert, weißt du, mit Olivenöl und Petersilie. Alter. Es war dumm. Ganz
und ich wollte gerade fragen, hast du dadurch ein psychisches Trauma erlitten?
Markus, also bestimmt nicht, dass mir der Hummus in meinem
Ist das schon
Rucksack
der Einstieg jetzt, oder?
Ja, ja.
Ich wollte gerade die Megabrücke bauen, zum, ob du da vielleicht deinen Einsatz nachsorgen musstest.
Weil ich, wegen Hummus.
Nein, dass ich das bei K1 so, ne, egal, jetzt ist die Brücke eh zerstört, jetzt haben wir sie eingerissen, jetzt baue ich sie auch nicht wieder auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verschlusssache, der Podcast mit Lisa und Markus.
Wow, das ist ja, Markus, pass mal, mir fällt das auf, dass du hier anfängst, neue Intros zu konzipieren,
ja, weil
und das gefällt
nicht mehr hören
mir
kann.
Nicht.
Sonst ist immer, dass Lisa nämlich irgendwann meinen Namen sagt und das ist wirklich immer der Fall.
Ja, Markus, manche Leute brauchen eine Konstante im Leben und das ist dann das Markus.
Denn die Konstante heute in dieser Folge ist nämlich wieder, dass wir wieder mit hier mit zwei Gästen sitzen.
Du bist aber schnippig heute.
Na, ich bin heute. Also, muss da jetzt mal zu Botte kommen.
Ja, das stimmt.
Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass ihr, und ihr stellt ihr euch gleich selber vor, hier zu uns in den Podcast gefunden habt.
Ladies first, bitte.
Ja, ich bin Katja. Ich bin Schutzpolizistin, bin seit 2000 in der Polizei Berlin und seit 3 Jahren verantwortlich fürs Einsatznachsorgeteam.
Ich bin Stefan, ich bin seit 2010 bei der Polizei, habe angefangen im Abschiebungsgymnasium, ich bin Sozialpädagoge, ich vergesse es zu sagen. Ne?
Oh, guck mal, Markus, du hast ja dann einen Bruder im Geiste.
Das hast du ja endlich mal Gesellschaft.
Als Sozialarbeiter habe ich angefangen im Abschiebungsgymnasium in Grünau damals und bin 2014 in die damalige Sozialbetreuung gewechselt als Berater und bin jetzt auch im Einsatznachsorgeteam.
Das heißt, damit ich das für mich klar bekomme, Katja, du bist Polizistin, du aber nicht, Stefan.
Genau.
Aha, Markus, das ist ja spannend.
Ja, ich wollte gerade sagen, Katja und ich, wir können eigentlich jetzt nach Hause gehen und ihr macht hier so eine Sozialarbeiterfolge.
Auf jeden Fall, weil ich eine Sozialarbeiterin bin.
Du bist Sozialarbeiterin?
Ich bin eigentlich Sozialarbeiterin, aber ich habe mich entschieden, das Polizeistudium nochmal zu machen, ja.
Wahnsinn, bei mir war es umgedreht.
Du warst erst Polizist.
Nein, ich war kein Polizist, ich habe bei der Bundeswehr angefangen tatsächlich, ist unfreiwillig und dann war ich freiwillig länger dabei dann, für 15 Jahre tatsächlich und habe danach dann, nach dieser Bundeswehrzeit dann Sozialarbeit studiert.
Auch ein bisschen, um dich selbst zu heilen von dem, was da 15 Jahre passiert. Ist, oder?
Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich glaube nicht.
Ich finde auch gut, ich war etwas länger dabei und es waren so 15 Jahre.
Ja,
so.
Aber gut, ja, manchmal ist das so. Manchmal rutscht man dann in so Sachen rein, die einen dann doch mehr erfüllen, als man vielleicht vorher glaubt. Ich versuche das jetzt positiv auszudrücken. Stefan, wenn das nicht der Fall war, dann korrigier mich bitte.
Also ich glaube, das Studium der sozialen Arbeit war eine bewusstere Entscheidung, als zur Bundeswehr zu gehen.
Wo hast du das studiert?
Ali Salomon in Berlin.
Ja, dann sind wir ja richtig Geschwister
du
im Geiste.
Auch?
Ja, ja. Aber das ist, da sprechen wir mal privat drüber. Das ist jetzt
macht das. Aber ihr meintet, ihr betreut oder arbeitet im Einsatznachsorgeteam. Wollt ihr uns das mal kurz einen Abriss geben? Was ist dann überhaupt das Einsatznachsorgeteam?
Ja, das Einsatznachsorgeteam gibt es seit März 2021 in der Form, wie wir es heute haben. Und es sind in dem Einsatznachsorgeteam verschiedene Professionen tätig. Wir haben zum einen psychosoziale Fachkräfte, also Sozialarbeiter, PsychologInnen und dann als Pendant dazu Peers. Peers ist übersetzt aus dem Englischen und nicht eine Abkürzung für irgendwas, bedeutet gleichrangig auf Augenhöhe. Peers sind Polizistinnen und Polizisten von allen möglichen Dienststellen der Polizei Berlin, die sich quasi beworben haben, genau für diese Tätigkeit und eine spezielle Ausbildung in Einsatznachsorge bekommen haben. Und beide Professionen zusammen finden wir im Einsatznachsorgeteam wieder, wobei die Peers den größeren prozentualen Anteil bilden. Wir haben 59 Peers im Einsatznachsorgeteam und 28 psychosoziale Fachkräfte. Und alle machen das in einer Zugleichaufgabe. Also jeder hat seinen Dienst auf seiner Dienststelle in einem ganz normalen Schichtrhythmus und trägt sich dann, wann es passt, für Rufbereitschaften im Einsatznachsorgeteam im Dienstplan ein. Und dann gibt es noch meine Kollegin und mich, die in der Koordination des Ganzen tätig sind. Wir sind zum einen auch Peers, aber verantwortlich dafür, dass der Dienstplan steht, dass Aus- und Fortbildung gemacht wird, dass Supervisionstermine stattfinden. Und darüber dann wiederum steht die fachliche Leiterin, die eine Psychologin ist.
Das heißt, Katja, also viele Informationen. Mhm. Bist du noch auf der Straße tätig als Schutzpolizistin?
Nein, meine Kollegin und ich, die Koordination des Einsatznachsorgeteams innehaben, machen nur noch das.
Okay, ja, genau. Ja, also nur noch ist
also
ja...
Also im Endeffekt leitet ihr so, dann kann man sagen, das als so eine leitende Funktion eigentlich dann mitsehen. Aber der Rest ist wirklich noch normal auf der Straße tätig und das mache ich dann, ich will jetzt nicht nebenberuflich sagen, aber dann so nebenher
trage ich mich dann ein. Zugleichaufgabe oder wie ein kleines Ehrenamt in der Polizei.
Ja, doch, ich habe auch eine Freundin, die das macht. Mhm. Die kenne ich von der Dienststelle und die war auf meinem Geburtstag und sagte, ich so, warum trinkst du denn nicht? Und dann hat sie gesagt...
Ich habe Rufbereitschaft.
Ja, genau, sie hatte Rufbereitschaft tatsächlich. Und dann ist sie auch relativ früh gegangen. Ich habe mich damit noch nie so viel auseinandergesetzt, aber ich fand das immer sehr spannend, weil ich mir dachte, ich bin großer Verfechter und da kommen wir mit Sicherheit im Laufe der Folge noch drauf. Von, Supervision, Stefan, ne? Von Supervision und...
Ganz wichtig.
Ja, ganz, ganz wichtig. Und ich bin vor allen Dingen auch ein großer Verfechter davon, eine große Verfechterin davon, Krankheiten, die Psychohygiene angehen, mal mehr zu thematisieren in der Polizei und dass das ja auch so ein großes Ausschlusskriterium gegebenenfalls beim Einstellungstest sein kann. Wir sprechen hier nicht davon, dass Menschen mit einer Schizophrenie PolizistInnen werden sollen, aber dass schon eine Therapie ausreicht, um hier das Knockout zu kriegen, im schlimmsten Fall. Aber da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Jetzt hat Katja sich mal größer vorgestellt und Stefan, jetzt mal so eine ganz polemische Frage an dich. Wie geht's dir hier so als Sozialarbeiter in der Polizei Berlin?
Ich habe ja gesagt, ich bin seit 2010 dabei. Mhm. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt.
Das ist schön diplomatisch ausgedrückt, wie ich finde.
Ja, und außerdem, wie gesagt, ich komme ja aus einer ähnlichen Struktur sozusagen, so ganz fremd, vor allem das nie so richtig. Und eigentlich, als ich aus der Bundeswehr rausging, wollte ich eigentlich nicht mehr mit hierarchischen Strukturen mehr was zu tun haben. Hat super funktioniert und bin wieder zurückgekommen.
Ja, super. Jetzt mal an sich. Ich sag mal, seid ihr irgendwo proaktiv unterwegs oder wende ich mich jetzt, also wenn ich jetzt in irgendeiner Situation stecke, wende ich mich dann an euch? Oder wie funktioniert das Konstrukt, dass wir uns irgendwie jetzt gemeinsam an irgendeinen Tisch setzen würden?
Also es ist super unterschiedlich, wie Einsatznachsorgegespräche zustande kommen. Zum einen hat jeder Kollege, jede Kollegin die Gelegenheit, über eine interne Hotline 24/7 das Einsatznachsorgeteam zu alarmieren. Wir haben eine große ÖA-Kampagne gestartet, als wir angefangen haben 2021. Die Plakate hängen eigentlich auf ganz, ganz vielen Dienststellen. Ich hoffe, ihr habt sie auch schon mal wahrgenommen. Da ist die Hotline halt auch nochmal kommuniziert und so kommen viele Gespräche zustande über diese Hotline. Zum einen rufen betroffene Kolleginnen und Kollegen von selbst an und aktivieren das Angebot sozusagen für sich selbst. Es ist aber auch oft der Fall, dass Vorgesetzte das für Kolleginnen und Kollegen aktivieren, die gerade in einer schwierigen Einsatzsituation waren. Und wir arbeiten auch so, dass wir jeden Morgen die formellen Nachrichten sichten und schauen, was ist denn so passiert in der letzten Nacht, am gestrigen Tag. Was sind denn Einsätze, die sich potenziell eignen würden, mal nachbesprochen zu werden? Und dann schreiben wir auch proaktiv eine E-Mail an die Dienststellen, die wir eben aus der Meldung rauslesen, an, mit der Bitte, das den in diesem Einsatz eingesetzten Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten. Weil oft ist es auch einfacher, auf ein Angebot, was gemacht wurde, zu reagieren, als selbst aktiv tätig werden zu müssen. Und auch auf diesem Weg kommen Einsatznachsorgegespräche zustande.
Wie sind da eure Erfahrungen? Wir sagen das immer wieder hier. Die Polizei kommt nicht, wenn die Parade im Disneyland gerade losgeht, sondern wir kommen ja in der Regel schon zu Dingen, in dem irgendeine andere Person oder mehrere Personen Leid zugefügt worden ist. Und was sind da eure Erfahrungen? Ich meine, wir haben es gerade von dir schon gehört, ihr seid ein sehr großes Team. Habt ihr das Gefühl, dass das Angebot, wie du gerade auch selbst sagtest, proaktiv mehr wahrgenommen worden ist? Gab es eine Veränderung in den letzten Jahren? Wie kommt das an bei den KollegInnen? Und wer vor allen Dingen nutzt das am meisten? Gibt es da irgendwelche, nennen wir es mal Trends, die sich abzeichnen?
Also ich glaube, Trends zeichnen sich nicht ab, im Sinne, wer das jetzt vorrangig in Anspruch nimmt. Aber ich glaube, so subjektiv betrachtet würde ich sagen, das Angebot wird häufiger wahrgenommen als in der Vergangenheit. Das liegt sicherlich auch daran, dass überall die Plakate verteilt sind in den Dienststellen. Diese Nummer hat sich halt etabliert und die ist ziemlich leicht zu erreichen, ziemlich leicht sich zu merken. Und das wird daher, glaube ich, seitdem das bekannt ist, wird das auch häufiger angenommen, das Angebot.
Also die Initialzündung sozusagen, das in der Polizei Berlin nochmal ganz anders zu betrachten, hat leider der Anschlag am Breitscheidplatz gegeben. Das war ein Ereignis, auf das wir zu diesem Zeitpunkt als Polizei Berlin nicht gut genug vorbereitet waren, auch was das Thema Versorgung unserer eigenen Kolleginnen und Kollegen angeht. Ich habe das schon so wahrgenommen, dass die Polizei Berlin danach sehr kritisch auch auf das eigene Handeln geschaut hat und ein Ergebnis war, dass man auch für unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen ein komplett neues Angebot schaffen muss, dass man nicht nur bei solchen Großschadensereignissen besser eine Versorgung, Betreuung anbieten kann, sondern auch für den alltäglichen Dienst nochmal ein ganz neues Konzept braucht. Und das haben wir dann angegangen, haben auch geschaut, wie machen das andere Behörden, wie macht es die Feuerwehr in Berlin, wie macht es Brandenburg als unser Nachbarbundesland, wie machen es andere Bundesländer überhaupt und haben dann halt so von 2019 bis 2021 unseren Weg gefunden. Und ich habe das Gefühl, dass mit diesem Neustart, auch mit der großen Plakatkampagne, mit Öffentlichkeitsarbeit auf ganz vielen Dienststellen, in Führungsfortbildungen, das Thema doch sehr viel an Bedeutung gewonnen hat.
Ich würde gerne mal auf die Frage zurückkommen hinsichtlich der Trends. Ich glaube, ein Trend ist tatsächlich, dass viele junge Kollegen das Angebot annehmen, weil sicherlich auch dahingehend geschuldet, man kennt diese Schulsozialarbeit, man hat weniger Berührungsängste, sich diesen Themen zu stellen. Und deswegen glaube ich, von jungen Kolleginnen und Kollegen wird das Angebot tatsächlich häufig genutzt.
Du hast gerade ein Wort reingeworfen, das ich gerne aufgreifen würde, und zwar Berührungsangst. Das finde ich ganz spannend, weil ich generell so das Gefühl habe, dass in der Polizei häufig eine Berührungsangst mit der Auseinandersetzung von mentaler Gesundheit ist. Und ich weiß, jetzt würden wahrscheinlich ganz viele aufschreien und sagen, nein, aber es gibt ja das Einsatznachsorgeteam. Und jetzt habt ihr selber gesagt, das ist ja jetzt noch nicht so lange, dass es, also ne, euch gibt es jetzt und ihr seid eine feste Institution, aber es ist ja jetzt auch nicht so, als ob das irgendwie seit 20 Jahren fest etabliert wäre in der Behörde. Und ich frage mich dann immer, warum das nach außen trotzdem immer noch so kommuniziert wird oder beziehungsweise auch gerade unter AnwärterInnen ist es häufig so und das kann sich die Behörde auch ruhig mal anhören, dass man häufig hört, ich hätte gerne eine Therapie, weil es kann immer was im Leben passieren, womit man nicht rechnet und dann ist es das Normalste und Gesündeste auf der Welt, sich einen Therapeuten, eine Therapeutin zu suchen und dieses Thema anzugehen, weil wenn dir der Arm wehtut, gehst du auch zum Orthopäden und das wird nicht verpönt, aber die haben so Angst innerhalb ihrer Ausbildung und auch noch bis zur BAL, also bis zum Beamter auf Lebzeitstatus, sich eine Therapie zu suchen, weil sie Angst haben, da nicht mehr diensttauglich zu sein. Wo ich denke, das ist so ein falsches Signal, was nach außen gesendet wird. Und das ist genau das Gegenteil eigentlich, weil da sagen Leute, ey, ich habe hier ein Problem und ich will es angehen, bevor sich das verselbstständigt und in Richtungen wie Alkoholismus, meinetwegen auch Drogenabhängigkeit, schwere Depressionen bis zur schlimmsten Konsequenz Suizid führen kann. Deswegen, ich finde eure Arbeit ganz wichtig und ich bin ganz, ganz froh, dass ihr heute hier seid. Aber es müssen noch viel mehr Türen aufgestoßen werden in der Behörde und es muss damit viel transparenter umgegangen werden, weil das gehört einfach dazu. Und ich habe so viele Schicksalsschläge von Menschen mitbekommen, da war das Normalste auf der Welt, darüber zu sprechen. Ich habe eine Sterbebegleitung gemacht. Ey, natürlich muss ich mit jemandem darüber sprechen, damit ich das von mir trennen kann irgendwann. Und Markus, wir haben, ich halte gerade von dem Monologen, ist mir jetzt auch egal.
Ja,
aber wir haben ja auch mit Leuten zu tun, erinnere dich an bitte an unsere Emmy. Da haben wir auch drüber gesprochen, die K-Leitung im Dezernat für Kinderpornografie ist. Ey, Leute, natürlich muss man mal mit Menschen sprechen. So fertig. Ja,
fürs Erste. Das ist ja generell, wenn ich jetzt erstmal sage, hey, ich bin jetzt irgendwie Lebensälterer, wenn ich so. Jetzt aber das Wort nehme. Lebensältere, wenn ich hierher komme und ich habe, weiß ich was, in der Pflege oder im Hospiz oder weiß ich was. Ich kann ja so viele Schicksale begleitet und durchlebt haben, was du ja eben auch meintest.
Ja, aber auch privat, ne? Ja, nicht nur beruflich.
Na, eben ja. Drum. Ich weiß ja nie, was jetzt irgendwie passiert oder sonstiges geschehen ist zu Hause. Ihr habt halt eben auch gesagt, viele Jüngere kommen jetzt und dann nehmen dieses Angebot wahr. Glaubt ihr, es ist immer noch so dieses Stigma, wenn ich jetzt mit jemandem reden muss oder dann ist es gleich wieder so eine Therapie, die ich irgendwie bei euch angehe oder ihr ihr mir direkt eine Therapie empfehlt oder irgendwas, dass dieses Stigma einfach immer noch so herrscht, wenn ich mit jemandem über mich oder über meine Gefühle, die ich vielleicht in einem Einsatz jetzt erlebt habe, die mich traumatisiert haben, sprechen muss, dann ist es gleich, ui, dann ist hier...
Schwäche zeigen.
Ja.
Was ein Blödsinn. Ich kann mich richtig reinsteigern jetzt in die Folge.
Jetzt mal ruhig.
Also ich habe nicht den Eindruck, dass es noch weit verbreitet ist, dass es eine Schwäche ist, sich an uns zu wenden. Ich habe eher das Gefühl, dass es in die Richtung geht, dass es zu einer professionellen Einsatzbewältigung oder Einsatzbesprechung als Einsatzabschluss dazugehört. Mhm. Und dadurch, dass wir ja ausdrücklich kein therapeutisches Angebot sind, sondern eine Krisenintervention, und das kommunizieren wir ja auch in der ganzen Öffentlichkeitsarbeit, auch auf unserer Intranetseite, es ist ein vertrauliches Angebot, es wird nichts dokumentiert, man kann es auch anonym in Anspruch nehmen, das Beratungsangebot. Also man muss im Prinzip nicht mal sagen, von welcher Dienststelle man kommt und kann trotzdem sein Ereignis schildern und bekommt von uns eine Beratung. Dadurch ist es, glaube ich, ein recht niedrigschwelliges Angebot, wo man erstmal einen Zugang findet, ohne dass es sofort diesen therapeutischen Stempel hat. Und ich glaube, diese Kombination aus Fachlichkeit, also Psychologie, soziale Arbeit und den Einsatzerfahrungen, die die Peers reinbringen, es ist eine super gute Gesprächskonstellation.
Kann ich mich nur anschließen. Viele der jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die nutzen das Angebot einfach aus Neugierde auch, um zu gucken, was passiert da eigentlich. Mhm. Und sind dann ganz oft überrascht davon, ach, hat gar nicht wehgetan. Also das nehmen wir jetzt mit und werden das gegebenenfalls wieder nutzen.
Das sagst du schön gesagt, hat gar nicht wehgetan. Das wird heute eine Appellfolge, Markus. Nein, das tut nicht weh, zu einer Therapie zu gehen oder es tut nicht weh, sich Hilfe zu holen, egal auf welcher Ebene. Ob das jetzt
ist ja nicht schlimm, einfach mal mit jemandem. Ich finde es ja gut, einfach mal mit jemandem extern zu sprechen, der dann nicht in dieser Situation drinsteht.
Und eben, ob das eben bitte nicht in den falschen Hals bekommt, ob ich das niederschwellige Angebot innerhalb der Behörde wahrnehme und sage, ich gehe jetzt zu meinem Einsatznachsorgeteam. Und wenn das nicht mehr hilft, weil es, oh Gott bewahre, dass einer von uns jemals in so eine Einsatzlage kommt, aber es kann eben passieren und das ist das Berufsrisiko, das wir alle bewusst eingehen. Also jemand, der in die Polizei reingeht und sagt, na, aber ich glaube, mir wird nie was passieren. Ja, schwierig. Egal, welche Laufbahn, auch ob Schupo oder Kripo, wir können alle in große Einsatzlagen kommen, die viel mit uns machen, sowohl körperlich als auch psychisch. Und einfach zu sagen, okay, ich brauche Hilfe, das tut nicht weh. Und am Ende des Tages geht es einem immer besser. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, völlig unabhängig von der Polizei. Das muss so viel mehr kommuniziert werden. Und diese Angst muss einfach weg. Diese große Angst davor, vor allem, es ist auch überhaupt keine Schwäche. Ich finde es super schwach, wenn Leute sich zurückziehen und das in ihrer, sind ja häufiger Männer von betroffen, in ihrer ganzen Männlichkeit das versuchen, mit sich selbst auszumachen. Das ist halt auch Blödsinn. Ey. Und Freunde, das ist ja schön und gut, aber Freunde sind auch am Ende des Tages keine ExpertInnen, ne? Entschuldigung.
Drehen wir uns, glaube ich, im Kreis, dass wir das ja nie wissen, was jemand durchgemacht hat. Es kann jemand auch gerade mal mit einem, beispielsweise mit einem Suizid oder irgendwas, wenn jetzt jemand aus dem Fenster gesprungen ist, kann es das erste Mal sein, dass ich diese Erfahrung mache. Es kann aber auch das 10. Mal sein, dass da jetzt erst wieder was Traumatisches bei ist und die anderen 9 Male habe ich es halt jetzt auch nicht irgendwie gebraucht. Aber dieses 10. Mal lässt mich jetzt nicht unbedingt los. Wo ich jetzt bei K1 gewesen bin, da wurde mir das Einsatznachsorgeteam auch empfohlen oder zumindest, ob ich über einen Einsatz sprechen möchte. Und da fand ich auch gut, weil ich vorher gar nicht die Berührung großartig hatte. Aber ich fand es schön, dass es, wie du eben auch meintest, dieses Angebot so proaktiv dann nach einem Einsatz über die Schichtleitung dann zu mir herangetragen wurde, dass da irgendwas gewesen ist. Das war eine Situation, die ich durchreiche. Ich habe ganz früher in der Pflege gearbeitet und da hatte ich halt auch einiges schon mitgemacht gehabt. Aber ich finde es gut, dass dieses Angebot immer, und auch wenn es nur klein ist, man kann es auch nie genug anbieten. Also ist ja jetzt egal. Es kann dann auch das 11. Mal sein, was jetzt genau das eine Mal ist, was mich irgendwie dann ins Trauma treibt.
Das ist halt super individuell, ne, wie man Einsatzsituationen empfindet. Und ich stecke das nicht jeden Tag gleich gut weg. 10 Personen, die in der gleichen Einsatzsituation waren, haben danach nicht die gleichen Reaktionen oder Emotionen oder Gedanken dazu. Ne? Also es ist halt super individuell, ist auch viel von Tagesform und meinen persönlichen Lebensumständen abhängig. Von daher kann man nie sagen, wenn das und das passiert, passiert mit dir das und das auf jeden Fall. Man weiß es eben.
Ja, selbst in dem Einsatz. Du weißt ja nicht mal, selbst wenn du in dem Einsatz gewesen bist, es haben ja nicht alle 10 Leute auf derselben Stelle gearbeitet. Also wenn jetzt irgendein groß, sag jetzt mal, der Anschlag, der ja gewesen ist, wenn da der eine sieht das, der andere sieht wieder das und der andere hat ganz traumatische Dinge gesehen, die dort irgendwie passiert sind, kannst du nicht sagen, nur weil wir alle auf demselben Einsatz waren, haben wir alle dieselben Erfahrungen jetzt auch mitgenommen.
Das zeigt sich immer recht gut in den Gruppengesprächen in der Einsatznachsorge. Also wenn man von einer Dienststelle oder von verschiedenen Dienststellen mehrere Kolleginnen und Kollegen dann im Einsatznachsorgegespräch zusammenbringt, dass es super unterschiedliche Wahrnehmungen von dem Einsatzgeschehen gibt und dass dass sich Puzzleteile dann auch super gut zusammensetzen und eine Kollegin vielleicht mit ganz vielen Fragezeichen irgendwie am Ende des Tages übrig bleibt oder hadert mit dem, wie sie gehandelt hat, ne? Und andere dann sagen, hey, aber du hast doch das und das dazu beigetragen, dass wir überhaupt diesen Einsatz gut zu Ende bringen konnten. Also es empowert sich dann so die Gruppe auch oft mit sich. Das ist auch schön zu sehen.
Für professionelle Distanz braucht man ja auch Energie. Und wer von vornherein schon mit einem leeren Akku in den Dienst kommt, der ist natürlich angreifbarer und durchlässiger für Emotionen sozusagen. Und deswegen ist mein Wunsch wäre eigentlich, dass die Kollegen sich möglichst so oft wie es geht irgendwie ausruhen und Energie sammeln, an die Zapfsäule kommen und sich entspannen und ausruhen können, um wirklich ja, mit vollem Akku zum Dienst zu gehen sozusagen.
Das habe ich jetzt auch beobachtet. Wir sind jetzt in einem halben Jahr, haben wir unsere Praktika absolviert. Polizei ist ein super intensiver Job. Ja, das bringt vor allen Dingen Schichtdienst mit sich. Das bringen die ganzen Themen mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Und das merke ich auch. Ich bin auch älter geworden, allein in diesem halben Jahr. Also ich fühle mich auch, ich merke das richtig, richtig müde, Markus. Ich bin richtig müde an manchen Tagen. Und dass ich dann auch mal so denke, oh krass, also ich habe das jetzt noch zum Schluss in den Endzügen meines K1-Praktikums gesagt, habe ich gesagt, ich habe meinen tiefsten Respekt davor, wer jahrelang freiwillig im Schichtdienst arbeitet. Und zwar in dieser Form des Schichtdienstes. Mit jede Nacht dann teilweise drei Leichensachen. Eine heftiger oder eine weniger heftig. Und das macht schon was mit einem. Manchmal frage ich mich dann auch, okay krass, also das ist so deine, keine Ahnung, deine 500. Leiche gefühlt und du arbeitest das so einfach ab. Viele Gedanken gehen mir da einfach häufig durch den Kopf. Und ich habe da sehr, sehr großen Respekt vor. Und wenn wir unsere KollegInnen mal von der Schutzpolizei nehmen, die auch in der Brennpunktdirektion arbeiten, also mit sich die jeden Tag oder auch in den Nächten gerade im Sommer rumschlagen müssen. Huiuiui, krass. Also, weil das klar macht das was mit einem. Das kann man ja nicht erzählen. Das ist ja jetzt nicht, ist ja kein Influencer, der auf Bali ist doch so. Jeden Tag irgendwie, heute zeige ich euch, wie ich surfen gelernt habe. Nee, sind wir weit weg von entfernt.
Aber kurz zum Einsatznachsorgeteam. Ja. Ich stelle mir jetzt gerade vor, manche kommen vielleicht direkt neben dieses proaktive Angebot wahr. Ihr werdet ja aber auch sicher, oder ich möchte jetzt im Endeffekt so eine Brücke bauen, dass es ja nie zu spät ist, zu euch zu kommen. Ich habe halt auch ganz oft, wenn man halt mit Leuten spricht, lohnt sich das jetzt noch? Ah, das ist jetzt so schon 3 Monate her und ich schleppe das jetzt irgendwie schon mit rum. Also das ist ja auch nochmal für euch, dass ihr dann nochmal, glaube ich, sagen könnt, es ist nie zu spät, euer Angebot anzunehmen.
Ja, also wer jetzt gerade das Gefühl hat, jetzt ist es notwendig, dann macht das. Wartet nicht. Und wenn es dann vielleicht auch nach 3 Monaten ist, egal, Hauptsache, es wird irgendwann angepackt, das Thema, und man spricht darüber.
Wir machen ja erstmal nichts, als uns zu treffen und zu schauen, wie geht es dir? Was hast du erlebt? Welche Reaktionen hast du? Sind es vielleicht Schlafstörungen? Ist es ein Vermeidungsverhalten, was sich vielleicht entwickelt hat, dass man an bestimmten Einsatzstellen nicht mehr vorbeifahren möchte? Hat man Probleme, runterzufahren, sich zu regenerieren? Kommt man aus so einem Übererregungslevel irgendwie gar nicht mehr raus? Es ist ja auch super unterschiedlich, wie sich so Belastungen äußern bei den Kolleginnen und Kollegen. Das sortieren wir einmal und schauen dann, ist es jetzt ein einziger Einsatzanlass gewesen, der dich jetzt so fühlen, empfinden und dich wahrnehmen lässt? Oder aber ist es eigentlich über eine lange Zeit eine sehr hohe Einsatzbelastung? Und was hast du schon getan? Was kannst du perspektivisch tun? Und unsere Arbeit endet, wenn wir einen Therapiebedarf erkennen. Aber wir versuchen dann, die Kolleginnen den Kollegen, wenn es notwendig ist, natürlich mit dem Einverständnis, in ein therapeutisches Angebot weiter zu vermitteln und zu schauen, wo kann man denn jetzt die Problematik, die da ist, weiter bearbeiten. Wir sind halt wirklich so ein Einfallstor sozusagen, eine erste Krisenintervention, um dann halt zu schauen, wie geht es dir, was kann man machen.
Woran glaubt ihr, liegt das, dass das Thema Therapie im Rahmen von Polizeiarbeit immer noch so stigmatisiert ist?
Na, ich glaube, die Antwort hast du vorhin schon gegeben. Also man möchte sich natürlich keine Schwäche eingestehen.
Ja.
Oder auch Frau.
Ja.
So, und das glaube ich, das ist so eine Therapie, Psychotherapie insbesondere, hat Stigma-Potenzial und das will man vielleicht auch vermeiden tatsächlich.
Um das nochmal aufzugreifen, ich kann das schon durchaus verstehen, dass du nicht diensttauglich bist, wenn du mal einen Suizidversuch hinter dir hast und auch wenn du eine schwerwiegende psychische Erkrankung hast, die deinen Alltag sehr beeinflusst, in der du schwere Medikamente nehmen musst, damit deine Transmitter da alle ordentlich ausgetauscht werden oder eine Drogensucht hinter dir hast. Das kann ich zum 1000% nachvollziehen. nachvollziehen. Aber dass so viele Menschen, also jetzt ist es so, als ob ich mit 80.000 Leuten gesprochen hätte, die mal eine Psychotherapie gemacht haben, aber die mal einfach eine Verhaltenstherapie gemacht haben und einfach sagen, ich habe aber Angst, dass ich dann nicht durchkomme bei dem Test. Ich finde das so schade und das auch jetzt, also wie gesagt, wenn ihr sagt an einer bestimmten Stelle und ich kann mir schon vorstellen, dass das, wir haben das gerade gehabt, wenn du in bestimmten Bereichen arbeitest, dass das schon vielleicht doch, korrigiert mich, wenn es anders ist, dass es doch häufiger vielleicht dazu kommt, dass ihr dann sagt, hier ist vielleicht doch nochmal Therapiebedarf, dass man da vielleicht dann Angst hat, dass das dann schlecht ankommt beim Dienstherrn. Ist das so? Oder bin ich da zu wütend?
Nein, es ist ja tatsächlich ein Spannungsfeld, zumindest in der Zeit, bis man Beamter auf Lebenszeit ist. Das ist halt die Realität, dass man, bevor man Beamter auf Lebenszeit wird oder Beamtin auf Lebenszeit und eine Therapie in Anspruch nimmt, dass es dann eben diese Untersuchung gibt. Und nach wie vor ist es halt immer eine Einzelfallentscheidung, wie es dann letztendlich ausgeht für den Kollegen oder die Kollegin. Und es ist tatsächlich ein Spannungsfeld, das können wir auch nicht wegreden. Das ist einfach da, dass diese Zeitspanne, bis jemand Beamter auf Lebenszeit wird und wenn er eine Therapie in Anspruch nimmt, ist einfach problematisch.
Wie absurd, das ist so, also jetzt mal richtig reingesteigert gesprochen, dass da ein Tag Unterschied zwischen liegen kann. Also dann bin ich am 31. bin ich nicht BAL, ein Tag später bin ich BAL und dann ist das völlig legitim, dass und ich da eine
Therapie... Dann gehen wir erstmal alle zur Therapie.
Ja, nein, aber weißt du, was ich meine? Also das ist so, wie gesagt, ich möchte nochmal ganz klar hier sagen, bevor hier Leute da wieder laut werden und mir was Böses wollen, ich habe keine Therapie gerade nötig, aber...
Deswegen sitzen wir ja hier.
Genau, nein, ich bin einfach nur sehr irritiert darüber, weil ich das jetzt genau eben öfter in der Ausbildung schon gehört habe von Leuten, die sagen, gerade passiert das und das in meinem Leben, aber ich kann nicht, weil ich Angst habe davor, dass mir das Genick bricht, jetzt mal so ganz groß gesprochen.
Das ist ja alles, es ist ja jetzt nicht nur das Psychische, das hatten wir damals mit Ole in der Folge auch erzählt, dass ja auch jeder Arztbesuch, jede Krankheit, jedes irgendwas steht immer unter diesem Stern, kann ich jetzt zum Arzt gehen, kann ich das jetzt machen oder steht dann gleich meine BAL irgendwann in Frage. Vielleicht sollten wir daran mal was ändern.
Ja, so ein guter Ansatz.
Nicht nur vielleicht.
Ja, es ist halt ein Stück weit die Realität, leider, derzeit.
Wenn du jetzt vorhin gesagt hast, da kommt jetzt, irgendwann mit Nicole haben wir diese Beispiele angefangen.
Ja, ich finde das gut.
Wenn ich dann jetzt irgendwann so mir einen Termin mit euch ausmache zur Einsatznachsorge, wie stelle ich mir das ganze Szenario dann vor? Sitze ich da mit einer Person, sitze ich da mit fünf Personen? Wie sieht das Ganze dann nachher irgendwie aus?
Also letztendlich richten wir uns immer danach, wo du das Gespräch gerne führen möchtest. Also entweder kommst du zu uns oder wir kommen zu dir zur Dienststelle. Da richten wir uns absolut danach, was die Kolleginnen und Kollegen wollen. Die Regel ist, dass wir ganz offen und transparent uns auf der Dienststelle melden. Dann ist ein Raum vorbereitet und letztendlich hängt das Setting auch so ein Stück weit davon ab, wie viele Kolleginnen und Kollegen sind betroffen und nehmen das Gespräch in Anspruch. Also es kann ein Einzelgespräch sein oder aber ein Gruppengespräch, aber das entscheiden auch die Beteiligten.
Genau, und wenn du nachts um 3 in der Meinung bist, du brauchst jetzt ein Einsatznachsorgegespräch, dann geht die rufbereite psychosoziale Fachkraft ans Telefon und dann kann das Gespräch stattfinden.
Und am Telefon also?
Also je nachdem, was gerade der Beratungsbedarf beinhaltet, kann am Telefon auch schon geklärt werden, aber im Zweifelsfall fahren wir los und treffen uns persönlich.
Das kribbelt mir jetzt ein bisschen im Kopf rum. Ist es für euch der Fall oder erlebt ihr das oft, dass so dieses Ding ist? Also ich würde es persönlich nicht, glaube ich, auf der Dienststelle machen, weil dann heißt es für mich jetzt irgendwie so im Kopf von wegen, oh, der macht jetzt gerade so ein Einsatznachsorgegespräch.
Ja, Stichwort schon wieder Stigmata, schon wieder.
Das ist es, aber das wäre jetzt eher so ein Gedanke, wenn da jetzt extra so ein Raum vorbereitet wird, da darf jetzt niemand reingehen und da weiß jetzt hier ABC hat nachher das Einsatznachsorgegespräch. So.
Es ist alles möglich. Also das ist in der Regel eigentlich, so wie du es gerade beschreibst, dass man irgendwo einen Raum vorbereitet, aber ich habe auch schon Einsatznachsorgegespräche auf einer Parkbank durchgeführt, bei der tatsächlich irgendwie aus der Sicht sein wollte und nicht damit in Verbindung gebracht werden wollte.
Aber ich habe bei der Anforderung unseres Teams super selten den Eindruck, dass es losgelöst von der Dienststelle stattfinden soll. Mhm. Also die Regel ist wirklich, dass wir zur Dienststelle kommen. Wir dürfen uns auch auf der Wache unten melden, dürfen sagen, dass wir für dieses Gespräch da sind. Und also mein Empfinden ist, es ist ein relativ offener Umgang inzwischen damit. Aber ich will nicht negieren, dass es so sein kann, wie du es gerade beschreibst.
Ja, aber es ist ja auch gut, gerade eben wieder, um wieder bei diesem Stigma zu sein, um dies eben auch zu brechen, dass es ja eben kein Problem ist, wenn ihr mal da seid.
Und
genau.
Tatsächlich ist es auch so, dass bei Dienststellen, wo wir jetzt zum ersten Mal beispielsweise hinkommen für ein Gespräch, ganz oft im Nachgang es Folgealarmierungen gibt. Mhm. Wenn erstmalig eine Dienstkraft das in Anspruch genommen hat und war zufrieden, dann bricht es sich auch auf der Dienststelle rum und umso offener wird dann auch der Umgang. Das ist unser Eindruck, zumindest so in den letzten 3 Jahren.
Inwieweit arbeitet ihr denn noch mit den anderen Diensten zusammen, gerade was jetzt der psychosoziale Dienst noch bei uns irgendwo ist, dass ihr das alles so Hand in Hand dann macht? Oder wie ist da so die Zusammenarbeit mit anderen?
Viele Mitarbeiter des Einsatznachsorgeteams kommen aus dem psychosozialen Dienst tatsächlich. Also man ist eng miteinander verzahnt. Und manchmal ist es auch so, wenn unser Part zu Ende ist, wenn die Einsatznachsorge abgeschlossen ist und da noch ein Bedarf ist, dass man das auch dann weiter vermittelt zum psychosozialen Dienst oder zu externen Angeboten.
Ja, oder wenn wir im Einsatznachsorgegespräch erkennen, dass jetzt der Einsatz jetzt gar nicht das Thema war, sondern es gibt halt einen riesen Konflikt in der Dienstgruppe, dann beraten wir die Kräfte dahingehend, dass vielleicht der Weg zur BKOM der richtige wäre, also zur Beratungskommission für Konflikte. Also das kann ein Ergebnis sein.
Und wenn es Vorbehalte gibt gegenüber den Angeboten der Polizei, dann wir beraten halt auch dahingehend, dass der Krisendienst in Berlin überall zu erreichen ist und auch eine Ansprechstelle wäre für Problemlagen.
Ist es personell möglich, breitflächig Supervision in Zukunft in der Polizei Berlin anzubieten?
Da fragst du die Falschen.
Ja, also du denkst gerade nach, Katja, oder?
Ich überlege gerade, wie viele Personen wir in der Behörde haben, die fachlich dafür geeignet sind und wie viele Dienstkräfte wir im Verhältnis dazu haben.
Ja gut, das ist natürlich...
Mit dem derzeitigen Personalkörper ist es, glaube ich, schwierig. Ich denke, dass es grundsätzlich viel mehr Formate auch außerhalb der Supervision geben müsste, um sich mit der psychischen Gesundheit, mit Resilienztraining, mit autogenem Training zu beschäftigen. Also auch wir würden gern als Einsatznachsorgeteam noch ganz andere Formate weiterentwickeln. Ne? Zum Beispiel nicht erst sich mit einem belastenden Einsatz zu beschäftigen, wenn es denn soweit ist. Ich glaube, da haben wir jetzt ein ganz gutes Angebot. Aber super wäre doch auch schon, so Workshops durchführen zu können. Wie kann ich mich denn besser vorbereiten auf außergewöhnliche Einsatzsituationen? Das kommt ja auch in der Ausbildung oder im Studium viel zu kurz. Ja? Und was kann ich für mich tun, wenn mir jetzt ein schwieriger Einsatz widerfahren ist? Ne? Also diese Selbstwahrnehmung, Psychohygiene, da haben ja einige auch noch nicht für sich einen guten Weg entwickelt. Aber das auch viel mehr in den Fokus zu nehmen, dass es wichtig ist, auf sich zu achten, auf seine Bedürfnisse zu hören und auch viel mehr zu erfahren darüber, was passiert denn mit mir, wenn ich in bestimmten Situationen bin und wie kann ich danach gut für mich sorgen. Das muss das Ziel sein, absolut.
Du hast es gerade angesprochen, wir haben für alle ZuhörerInnen, die nicht behördenintern sind, wir haben im Markus, ist es welches Semester? Ist es das vierte oder das dritte? Auf Verhaltenstraining 2. Das ist ein Seminar.
Na, im zweiten und vierten.
Und dann haben wir im zweiten Verhaltenstraining 1 und im vierten Verhaltenstraining 2. Das zweite Verhaltenstraining ist ein 5-tägiger Lehrgang, in dem wir uns mit Entspannungsmöglichkeiten und Traumreisen und Qigong in der Radelandstraße beschäftigen.
Ja, man muss das ja aber noch ausführen. Da kommen ja auch noch Situationstrainings dazu, die wir auch noch machen, um das unter Stress zu setzen und darauf dann eben wieder runterzufahren.
Genau, ich habe auch damals als Feedback gegeben, ich hatte sehr Glück mit meinen beiden Trainern. Das waren Männer, deswegen gender ich nicht hier. Die waren sehr offen für meine Plädoyers auch die ganze Zeit zum Thema psychische Gesundheit. Aber ich habe auch gedacht, also das ist ja jetzt hier gerade eine ganz nette Woche gewesen und das ist ja schön, dass wir uns hier immer um 14:30 auf unsere Isomatten legen und nochmal mit einem Meer rauschen, so eine kleine Traumreise machen. Aber auch da hatte ich das Gefühl, dass das für viele der Studierenden eher so ist, oh ja geil, eine Woche chillen, eine Woche Traumreise und mal zwischendurch in situ, also Situationstraining. Aber dass das gar nicht so, ich möchte nicht sagen, dass es nicht ernst genommen wird genug, aber für mich dann doch als eine Verfechterin eben dieser psychischen Gesundheit, wo ich dachte, es müsste eigentlich einen viel größeren Raum bekommen und es müsste eigentlich regelmäßig als festes Angebot sein für Dienstkräfte zu sagen, hey, wir nehmen uns nochmal 2-3 Tage verpflichtend und wir gucken nochmal, es gibt neue Entspannungstechniken und das kommt ja ein bisschen tatsächlich mit dem zusammen zu sagen, nehme ich das jetzt ernst und kann ich mich in solchen verletzlichen Situationen, also es ist ja auch keine verletzliche Situation, weil manche Männer denken das dann vielleicht, sich zu sagen, ja, ich lege mich doch jetzt nicht hier hin und mache irgendeine scheiß Traumreise oder
sowas. Nein, aber manche Männer sind halt auch dann wieder klein mit Hut, wenn es in diesem Situationstraining wieder irgendwas ist.
Ja, natürlich.
Das kommt ja auch dazu, aber das haben wir auch schon mal hier in einer alten Folge gesagt, selbst alles, was mit Psychologie zu tun hat, kommt in diesem Studium einfach viel zu kurz.
Ja, gut gesagt. Ich weiß noch, wir hatten einen Tag, weil das ist mir auch sehr wichtig, letzten Monat war der Präventionsmonat für Suizid. Da hat die Polizei Berlin auch Stellung zu bezogen und das finde ich auch sehr richtig und sehr wichtig, weil das hatten wir jetzt auch am Anfang der Folge, dass es eben auch KollegInnen gibt, die keinen Ausweg mehr sehen, als sich dann das Leben zu nehmen, weil private Umstände und dienstliche Umstände eben dazu geführt haben, dass das halt eben der Weg ist, den sie dann gewählt haben. Wir hatten auch eine Infoveranstaltung im zweiten Semester, als wir Psychologie hatten oder im dritten Semester. Guck, das, und das meine ich, und das nervt mich so, dass ich nicht mal mehr weiß, wann es mehr war, weil es so ein...
Und wir reden nur von 2,5 Jahren.
Genau, und es war so eine kurze Veranstaltung, die so in 3 Stunden Psychologie weggehascht worden ist und wo dann sich alle Leute schon aufregen, oh, war das jetzt notwendig? Ja, Mann, das ist voll notwendig, weil du siehst doch, dass das die Realität eben ist, ne? Oder auch so Soziologie. Alles, das sind so Fächer, wo ich auch mal so dachte, warum sind das denn die Klausuren, die zu Hause Open Book geschrieben werden, wo jeder natürlich, ja, nicht schummeln natürlich nicht, ey, come on, also bitte, das ist ja lächerlich. Weißt du, was ich meine?
Ja, und war unser ganzer Alltag ja eben. Zum einen ist er nicht planbar, zum anderen ist keine Schicht wie die andere und zum anderen weiß ich ja nie, wie mein Gegenüber auf einmal ist oder sich entwickelt überhaupt.
Ja, und dass aber diese Fächer viel mehr Raum finden müssten, anstatt dass ich nochmal einen IT-Kurs belege, indem ich eine Excel-Tabelle lerne auszufüllen. Ja, entschuldigt mal bitte, so, ist doch so. Ja, pack uns doch eine Stunde Qigong meinetwegen dann da verpflichtend rein.
Ich hatte gerade noch mal eine Sache im Kopf, die ihr vorhin sagtet. Katja, war das, glaube ich, du meintest, ihr schreibt nichts auf in euren Sitzungen. Inwieweit ist es denn jetzt, wenn irgendein Thema zur Sprache kommt, weil ich stelle mir jetzt auch vor, du bist jetzt Sozialpädagoge, aber wenn jetzt irgendein Thema zur Sprache kommt, in welcher Pflicht seid ihr dann trotzdem, wenn es jetzt heißt, du bist immer noch Polizistin?
Also wir Peers, die Vollzugsbeamte sind, unterliegen auch in den Beratungsgesprächen nach wie vor dem Legalitätsprinzip. Also das ist nicht ausgehebelt. Alle haben aber die Schweigepflicht. Und es ist so, dass wir bei Einsatznachbereitungen, wo wir schon absehen können, dass es eventuell ein Thema werden könnte, dass die Kolleginnen und Kollegen eventuell Beschuldigte eines Strafverfahrens werden könnten, dann gehen Peers nicht in dieses Nachsorgegespräch rein, sondern dann machen das die psychosozialen Fachkräfte oder Peers, die Verwaltungsbeamte sind beispielsweise, in das Gespräch, um halt genau nicht in diese Situation zu kommen. Es ist ein rechtlicher Rahmen, der für alle klar ist. Wir kommunizieren das auch am Anfang des Einsatznachsorgegesprächs immer, dass wenn Vollzugsbeamten, also Peers mit drin sind, dass es dann eben die Regel ist, dass das Legalitätsprinzip weiterhin besteht.
Ich versuche das nur runterzubrechen, um Sorgen zu nehmen, irgendwie euch in Anspruch zu nehmen.
Ja, aber es ist ja in, weiß ich nicht, vielleicht 5 oder 3% der Fälle das Thema überhaupt. Also grundsätzlich reden wir ja über ganz andere Einsatzsituationen und da kommt es nicht zum Tragen. Und die Schweigepflicht haben erstmal alle.
Kann man das runterbrechen, ob euch mehr SchutzpolizistInnen oder KriminalpolizistInnen in Anspruch nehmen? Ich hätte jetzt so eine Idee.
Na, sag mal deine Idee.
Na, ich gehe mal davon aus, dass es eher SchutzpolizistInnen sind, oder?
Ja.
Weil die natürlich viel in diesen Sofortlagen eher agieren als KriminalpolizistInnen. Obwohl ich jetzt sagen muss, im Kriminaldauerdienst wahrscheinlich dann doch auch, oder?
Mhm. Ja, also K1 ist auch eine Dienststelle, die es proportional zu anderen Kripo-Dienststellen mehr in Anspruch nimmt. Und ich glaube, das ist auch genau die Begründung, dass viele andere Ks oder auch aus dem LKA heraus, die jetzt beispielsweise in der Sachbearbeitung tätig sind, sich jetzt nicht klassisch in einer Einsatzsituation sehen und deshalb das Einsatznachsorgeteam nicht beanspruchen, sondern dann eher für Supervisionsformate auf ihren Dienststellen sorgen, weil es einfach auch nochmal eine ganz andere Belastung ist. Der Einsatz, der vielleicht klassisch so für Einsatznachsorge in den Köpfen ist, wird in Verbindung gebracht mit dem ENT, aber wenn man jetzt über einen langen Zeitraum, weiß ich nicht, zum Beispiel einer sehr schwierigen Auswertung von belastendem Videomaterial beispielsweise ausgesetzt ist, dann verknüpft man es, glaube ich, nicht mit dem, ich könnte Einsatznachsorge für mich in Anspruch nehmen.
Macht ihr Werbung für euch? Vielleicht kommt es noch, weil es war auf jeden Fall in den letzten 5 Semestern nicht da. Oder wäre das vielleicht mal eine Idee, dass ihr auch an die PA oder an die HWR kommt und sagt, ey, übrigens, uns gibt es hier und auch auch wenn euch jetzt schon etwas passiert. Also weil ich habe mit einem Freund, der hatte eine seiner letzten Schichten, jetzt bei K1 auch, und der rief mich dann wirklich morgens nach einer Nachtschicht an und sagte, hast du kurz Zeit? Kannst du kurz bitte mit mir sprechen? Und ich sage, ja, natürlich. Und das ist wirklich ein sehr taffer gestandener Mann. Der hatte einen Einsatz, so habe ich ihn auch noch nicht gehört. Und das fand ich sehr spannend, weil ich dann auch so zu ihm sagte, ist dann alles okay? Und er sagte, ja, ja, aber ich möchte gerne mit dir kurz darüber sprechen, weil ich möchte jetzt gleich nach Hause gehen zu meiner Freundin und möchte mich einfach ins Bett legen und möchte schlafen. Und es ist auch wieder alles gut, wenn ich gepennt habe. Ich bin jetzt auch einfach übermüdet und das war jetzt einfach viel. Aber ich möchte einmal ganz kurz mit jemandem darüber sprechen, der das einordnen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, dann let's go. Und dann haben wir gesprochen. Und das fand ich sehr groß von ihm, weil ich so dachte, ach, guck mal, schön. Und das hat mir dann so ein bisschen den Wind aus meinen generellen Segeln genommen, die ich ja dann immer habe, wenn ich dann sage, und Männer zeigen keine Schwäche und sowas. Aber warum wird denn, oder gibt es das, das macht ihr nochmal auf euch aufmerksam, bevor wir rauskommen? Gibt es so eine Infoveranstaltung oder kommt ihr in irgendeinem Rahmen von einem Modul?
Also es ist noch ein großer Unterschied zwischen der Polizeiakademie und der HWR tatsächlich. Aber wir sind an der Polizeiakademie in jeder Klasse, bevor die ins erste Praktikum gehen, wirklich ganz kurz mit einem Slot, halbe Stunde, kurz nur um zu erklären, wie könnt ihr uns erreichen, in welchen Fällen. An der HWR haben wir das noch nicht gut durchgesetzt und noch nicht gut standardisiert. Also es hängt oft von den jeweiligen Dozenten ab, ob die es in ihrem Fach platzieren. Aber ja, also das ist uns bewusst, dass wir da auf jeden Fall noch stärker wahrnehmbar werden müssen, auch an der HWR in den jeweiligen Jahrgängen. Vielleicht über eine digitale Anwendung in dem ersten Schritt oder aber zu schauen, in welchen Fächern platziert man das standardmäßig.
Ach, selbst in der Audimax-Veranstaltung einmal für alle, um euch zumindest irgendwie in den Raum zu bringen.
Bei der Begrüßung.
Wäre ja auf jeden Fall mal möglich. Also meine Psychologie-Professorin hat euch auf jeden Fall mit angesprochen und die wäre auch sicher, so wie ich sie kenne. Und wenn ich weiß, sie hört auch diesen Podcast und wenn sie die Stelle jetzt hört, dann muss sie sicher zu Hause lachen. Die wäre auch dafür offen, euch auf jeden Fall in der Stunde da
einzuladen. Wir sind auch total offen dafür.
Ich wollte gerade sagen, wir machen das jetzt mal hier ganz offiziell Werbung, dass mal die HWR oder die Verantwortlichen für diese Studienordnungen oder was auch immer, wie das dann auch da heißt. Ja, Markus.
Das wissen wir nach 2,5 Jahren studieren immer noch nicht.
Jetzt mal ernsthaft, dass die das mal bitte mit einbeziehen in die Planung für die zukünftigen Semester einfach, dass das ein Thema ist. Und
habe ich immer gesagt, die Praxis, die kommt im Studium viel zu kurz.
Ich schreie seit Tag 1 rum, Mann. Ich schrei schon, bevor ich eingestellt worden bin, habe ich das schon.
Nein, und es ist ja, wie gesagt, eine halbe Stunde ist nicht viel für den Mehrwert, den das ENT nachher schlussendlich hat.
Besonders ja auch an der PA, ne? Also weil da die Menschen, die ja hauptsächlich an der PA lernen, das sind ja ausschließlich SchutzpolizistInnen. PA steht für Polizeiakademie für alle unsere ZuhörerInnen. Wir droppen hier schon wieder unsere...
Ich bin so stolz auf dich, langsam, dass du das langsam immer erklärst.
Selbst, ich merke es langsam selbst. Eigentlich auch da, dass da nur eine halbe Stunde dann eingeschoben wird, ne, ist dann irgendwie auch fragwürdig. Oh, ich mache mir bestimmt ganz viele Feinde in dieser Folge, Mann.
Das ist nicht schlimm. Aber dafür sind wir ja da, um das eben auch
um uns Feinde zu machen.
Nein, um euch mehr ins Gespräch oder an die Leute zu bringen, weil es kann einfach nie... Das wollte ich halt auch noch fragen, wie die Schwere, ich meine, klar, da dürfen wir jetzt nicht drüber reden, wie die Schwere eurer Gespräche ja irgendwie ist. Aber selbst wenn ich das Gefühl habe, oh, das ist Pillepalle, aber es trotzdem beschäftigt mich das. Ja, mein Gott, zur Not habe ich halt eine halbe Stunde mit euch irgendwo auf einer Parkbank einen netten Kaffee getrunken. So, aber habe das Angebot ja trotzdem wahrgenommen. Es muss ja nicht gleich ein Riesenanschlag irgendwo passiert sein, über den ich reden möchte, sondern einfach auch kleine Sachen.
Nein, es kann die 420. Leiche sein, die auf einmal etwas mit mir macht, weil ich das aus meinem persönlichen Nahfeld gerade erlebt habe oder was auch immer, weil da roch so wie damals bei Opa, der mir sehr nahe war oder was auch immer. Und vor allen Dingen, darf ich da noch eine Frage hinterher schießen direkt? Wie geht ihr vor allen Dingen damit um? Ihr saugt das alles auf von unseren KollegInnen, ihr macht da einen fantastischen Job und ihr nehmt uns da ganz viel ab. Also ihr tragt unsere Last mit ein Stück und helft uns, das zu verarbeiten. Aber was macht ihr denn, damit das nicht, damit euer Buckel nicht immer größer wird?
Ja, zum einen nutzen wir die Intervision untereinander und natürlich auch dann die Supervision regelmäßig.
Wir haben auch einen Vertrag mit einem externen Supervisor und der bietet uns standardmäßig einmal im Monat einen Termin an. Da können sich die Teammitglieder dann eintragen, je nachdem, wie sie Zeit haben. Wir können aber auch jederzeit eine Einzelsupervision relativ kurzfristig auch in Anspruch nehmen, wenn es den Bedarf mal gibt. Und um deine Frage noch zu beantworten, Wir haben uns ganz bewusst entschieden, nicht standardisiert festzulegen, in welchen Fällen das Einsatznachsorgeteam alarmiert werden kann, sondern uns ist super wichtig, dass den Kolleginnen und Kollegen der individuelle Bedarf bewusst wird. Wir sind jederzeit bereit, über was auch immer für einen Einsatz zu sprechen. Man kann jetzt nicht sagen, das war weniger schlimm und das war viel, viel schlimmer. Es liegt wirklich im Empfinden jedes Einzelnen und deshalb gibt es keine quasi kategorisierten Einsatzanlässe, sondern wann immer jemand einen Gesprächsbedarf hat, kann er sich an uns wenden.
Jetzt mal von der anderen Seite. Wie komme ich denn zu euch? Wie werde ich denn Teil von euch? Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe darauf Bock und ich finde das super wichtig und ich würde das gerne unterstützen, wie kann ich denn als Polizistin sagen, okay, ich würde gerne Teil des Einsatznachsorgeteams werden?
Dann schreibst du uns eine E-Mail mit deiner Motivation oder warum du denkst, dass du besonders gut geeignet bist, als Peer im Einsatznachsorgeteam mitzumachen.
Kurz.
Labern kann.
Kurz.
Ist uns gar nicht aufgefallen.
Du solltest jetzt kein nochmal anschreiben.
Und dann gibt es tatsächlich ein klassisches Auswahlverfahren, also ein strukturiertes Interview, was wir gemeinsam mit dem psychologischen Dienst mal ausgearbeitet haben, um halt Kolleginnen und Kollegen zu finden, die wirklich geeignet sind für diese Tätigkeit. Und wenn dann die Auswahlkommission letztendlich sagt, das passt, dann gibt's den Lehrgang und dann bist du dabei.
Ich sehe dich schon ganz deutlich dabei.
Ich sehe das auch für mich. Ich sehe das wirklich für mich. Ich liebe das doch. Ich liebe sowas. Da kann ich meine Welten auch schon wieder miteinander kombinieren. Und jetzt bin ich ja noch KKA, Kriminalkommissar-Anwärterin. Ab wann darf ich mein Pamphlet an euch schicken?
Wir haben mal so ein Anforderungsprofil für Peers erstellt und da haben wir eine Berufserfahrung von 3 Jahren.
Also quasi nach meiner ZA-Zeit.
Genau, weil wir gesagt haben, dass es schon als Peer auch eine gewisse eigene Einsatzerfahrung erfordert. Ja, das ist
klar. Kommst einfach als Sozialarbeiter.
Ich wollte gerade sagen, und wie kann ich nicht da die Lücke nutzen, dass ich quasi als Sozialarbeiterin mich da rein...
Von mir aus gerne.
Ach, guck mal. Naja, das machen wir mal off camera, wollte ich gerade sagen.
Das könnt ihr auch bei einem Glühwein klären.
Ist es schon wieder soweit, Markus? Ist es wirklich schon wieder soweit? Ja. Oh ja, es ist wirklich soweit. Ich, bei solchen Themen, da kann ich mich ja totquasseln, ne?
Ja.
Bei einem Glühwein klären wir das. Aber
Glühwein
dazu
ist das Codewort, ja?
Ja, das ist das Codewort. Aber
das
bevor,
ist kein Wort, ja.
Bevor ich meiner 2-wöchigen Pflicht nachkomme, und ich habe es heute schon mehrmals gesagt, aber ich werde es nicht müde, nochmal zu sagen, vielen Dank für eure Arbeit. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Und ich finde, dass eure Arbeit noch viel mehr in den Fokus gehoben werden müsste. Und ich möchte nochmal hier ganz klipp und klar sagen, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn man sich Hilfe holt, egal auf welchem Level, egal ob das mit Freunden sprechen ist, mit der Familie, ob das als Polizistin mit dem Einsatznachsorgeteam ist, ob man sich irgendwann dazu entscheidet, doch therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist das gesündeste und normalste auf der Welt und das sollte frei von jeglicher Verurteilung, Stigmatisierung etc. sein. Und ich möchte das auch nochmal wirklich nochmal klipp und klar sagen, wenn ich es nicht heute schon 20 Mal gemacht habe, das sollte innerhalb des Auswahlverfahrens kein K.O.-Kriterium mehr sein, sich hier zu bewerben, weil es zeigt einfach nur, dass man sich irgendwelcher Schwierigkeiten bewusst ist, die man angeht. Das ist eher ein Zeichen von Stärke als von Schwäche, sich dahin zu setzen und zu sagen, ich gehe meine Probleme an. Und deswegen hört auf, mit dem Finger auf Leute zu zeigen und sie als irre abzustempeln oder sonst irgendwas, nur weil sie mal eine Therapie in Anspruch genommen haben.
Schlussendlich, jetzt mal blöd gesprochen, aber BAL hin oder her,
ja.
Das persönliche Empfinden steht einfach immer über der BAL. Also da sollte ich jetzt nicht unbedingt das von der BAL abhängig machen. Wenn es mir jetzt schlecht geht, dann sollte ich mir Hilfe suchen oder zum Arzt gehen, wenn es was Körperliches, psychisch ist ja auch was Körperliches, aber ist, dann sollte ich halt irgendwo mir Hilfe suchen und jetzt nicht immer sagen, kann ich das.
Und wir sind alle nicht davor geschützt. Es gibt hier keine Generalklausel, die uns davor beschützt. Wir wissen alle nicht, was am nächsten Tag passiert, wenn wir zum Dienst gehen. Es kann etwas schwer Traumatisierendes passieren und es sollte nie eine Möglichkeit sein, das in sich reinzufressen und am Ende des Tages diesem Dämon zu erliegen, indem man alkoholsüchtig wird, drogenabhängig wird, sich mit Schmerzmitteln betäubt oder eben im schlimmsten Fall sich das Leben nimmt. Es reicht schon, diese Gedanken zu haben, weil man Angst davor hatte, sich Hilfe zu holen. Und das völlig unabhängig von der Polizei, aber besonders in der Polizei ist das etwas, was viel mehr thematisiert werden sollte und nicht kleingeredet werden sollte oder abgetan werden sollte.
Nein, und das war das Schönste, auch so, was ihr gesagt habt. Ihr seid der erste erste Ansprechpartner oder die erste Welle, mit der man einfach erstmal reden kann. Nehmt das einfach erstmal in Anspruch.
In diesem Sinne, vielen Dank für eure Arbeit. Und jetzt haben wir genug Deep Talk gemacht, Markus. Jetzt kommen wir zurück zum Glühwein.
Jetzt kommen wir zum Feierlichen.
Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, das ist ja die Rotweinzeit. Das ist meine Aufgabe immer. Wir feiern Weihnachten mit Verschlusssache. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen würden. Mhm. Damit laden wir euch hier herzlich ein zu unserem Weihnachtsspecial mit Glühwein und Bratwurst.
Machen wir nämlich ein großes Gruppengespräch.
Genau, das wäre schön, wenn ihr damit und uns auffangen würdet. Das Jahr mit uns rekapituliert. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Eine Sache noch, schickt uns bitte sämtliche Links, die ihr irgendwie sonst auch zur Verfügung stellt. Das Plakat auch nochmal. Und dann haben wir alle Daten von euch oder Kontaktadressen auch nochmal, wie immer, in den Shownotes.
Und damit verabschieden wir uns von euch. Habt ihr noch was, was ihr sagen möchtet? Irgendein Appell? Vielleicht mal von Profis und nicht von der alten Labernudel hier die ganze Zeit, ey.
Na, ich finde, du hast alles total auf den Punkt gebracht. Also dem kann man nichts hinzufügen eigentlich. Wir schließen uns dem, was du gesagt hast, voll und ganz an.
Dankeschön. Ich schreibe euch, ne? Ihr wisst, ich schreibe euch.
Kurz.
Okay, das war's von Verschlusssache. Wir hören uns in 2 Wochen. Vielen Dank.
Ciao, ciao.